Deutschlandfunk. Systemfragen. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir wünschen es uns alle, nicht nur als Radiomacherinnen und Macher, dass uns zugehört wird. Es kann informativ, langweilig, spannend oder tröstend sein, anderen zuzuhören. Aber wie gut hören wir uns eigentlich gegenseitig zu? Und warum ist Zuhören so wichtig, auch auf gesellschaftlicher Ebene? Darum geht es heute in den Systemfragen, um die oft unterschätzte Kompetenz des Zuhörens. Denn eigentlich ist es ja eher so, wer das Sagen hat, hat die Macht. Wer spricht, erhält die meiste Aufmerksamkeit. Und nicht nur in Talkshows ist das Unterbrechen an der Tagesordnung. Dabei braucht es auch gegenseitiges Zuhören. Als Wertschätzung des anderen im persönlichen Gespräch, unter Freunden, in der Schule und am Arbeitsplatz, genauso wie in der Politik. Wo nicht richtig zugehört wird, fehlen andere Perspektiven, sind Missverständnisse und Fehlentscheidungen vorprogrammiert. Das belegen Erkenntnisse der Zuhörforschung, die sich auch mit der Kunst des Zuhörens in verschiedenen Kontexten beschäftigt. Dazu gleich mehr und es gibt einen Einblick in die Praxis des Zuhörens beim Zuhörkiosk in einer Hamburger U-Bahn-Station. Zunächst spreche ich aber mit einer Zuhörforscherin über die Grundlagen des Zuhörens und wie sich die Zuhörforschung entwickelt hat. Professor Margarete Imhof ist im Vorstand der International Listening Association und Leiterin der Abteilung Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Universität Mainz. Zuhören, das klingt so selbstverständlich, aber das ist es ja ganz und gar nicht. Warum ist Zuhören eigentlich so wichtig, wollte ich von der Zuhörforscherin wissen.
Das Zuhören ist ja im Grunde die erste Möglichkeit, die wir haben, Beziehungen aufzubauen, miteinander in Kontakt zu kommen. Wenn wir auf die Welt kommen, ist ja das erste Kommunikationsmittel, das wir mit unseren Eltern haben, im Prinzip, also außer dem Tastsinn und der Berührung, natürlich die akustische Dimension. Ne? Also die Eltern reagieren auf das Babyschreien, wir freuen uns über jedes Gurren als Eltern. Wir haben aber auch späterhin diese Beziehungsmöglichkeit nur durch das Zuhören, weil wir uns erstmal einfach kennenlernen müssen. Es sind so viele Signale auch in der Stimme. Wir hören jemand, wir fühlen uns angezogen durch die Stimme. Das sind genau die Bausteine, die einfach Beziehung ausmachen.
Warum fällt es uns dennoch manchmal so schwer? Warum unterbrechen viele Menschen uns häufig oder auch wir andere?
Naja, das Zuhören braucht halt Zeit. Wenn Leute Dinge erzählen, vor allem dann, wenn wir diese Leute gut kennen, dann wissen wir schon, in Anführungszeichen, wissen wir schon, ne, wohin das Ganze führt, wie die Person den Satz beendet. Und dann werden wir ungeduldig und wollen schnell selber was sagen, weil wir irgendwie auch auf diese Selbstdarstellung mehr getrimmt sind, als auf das sich selbst zurücknehmen, was ja für das Zuhören ganz wichtig ist.
Ja, hören wir uns denn insgesamt zu wenig zu, jetzt in der Schule, in der Familie, im Unternehmen oder auch in der Politik?
Das würde ich schon sagen. Wir gehen einfach zu sehr davon aus, dass wir schon wissen, was los ist, dass wir schon wissen, was einer sagen will. Und wenn wir das allzu oft machen, gehen einfach ganz viele Meinungen und Empfindungen und Wahrnehmungen einfach unter, weil wir die überbügeln, weil wir stillschweigend davon ausgehen, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Aber oft haben wir die gar nicht und entdecken das erst viel zu spät. Dann fallen die Entscheidungen ungünstig aus. Dann gibt es Konflikte, obwohl man sich vermeintlich geeinigt hat. Dann gibt es einfach Schräglagen, die dann im Nachhinein noch sehr viel mehr Probleme produzieren, als wenn man sich vorher ausführlich zugehört hätte.
Wir scheinen ja alle auch um Aufmerksamkeit zu buhlen auf Social-Media-Kanälen, als Influencer, als Künstlerinnen und Künstler. Wir wollen, dass andere uns zuhören, uns wahrnehmen. Aber wer hört dann noch zu und welche Folgen hat es, wenn einem nicht zugehört wird?
Naja, also das Zuhören, das hat nicht so ein Prestige wie das Sagen. Ne? Wir haben ja in der deutschen Sprache diesen Begriff von wegen, dass wir das Sagen haben. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand stolz darauf war, dass er das Zuhören hätte. Also das sagt ja schon einiges darüber aus. Wir wollen Führungspersonen haben, wir wollen bestimmen und Entscheidungen treffen und vorangehen. Also Ansagen machen. Zuhören wird so ein bisschen auch gleichgesetzt mit Zustimmen, wird gleichgesetzt mit Gehorchen. Das ist eigentlich weniger attraktiv. Das ist zur Selbstdarstellung nicht wirklich gut geeignet. Wir nehmen uns nicht die Zeit zu reflektieren, was wir verstanden haben, uns rückzuversichern, ob wir es richtig verstanden haben. Wir haben uns schon so ein bisschen aufgehängt in unserer Schnelllebigkeit.
Also ist Zuhören auch immer eine Zeitfrage? Und Sie nehmen sich ja auch die Zeit, über das Zuhören zu forschen. Seit wann gibt es denn überhaupt diese Zuhörforschung, Frau Imhof?
Die Zuhörforschung, also im engeren Sinne, die ist so in etwa 50, 60 Jahre alt. Sie hat sich entwickelt aus den Forschungsarbeiten des großen Bereichs der Kommunikationswissenschaften. Und irgendwann kam die National Communication Association, das ist die größte Vereinigung von Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA, festgestellt, dass da eine Lücke ist und dass man das Zuhören, also Listening, noch stärker fokussieren müsste. Und seitdem gibt es dann eben auch diese Abspaltung der International Listening Association, die sich ganz speziell dem Zuhören widmet und die eben vor allem die Verbindung zwischen Forschung und Praxis in den Blick nimmt.
In welche Richtung haben sich denn die Forschungsfragen entwickelt?
Die Forschungsfragen sind wirklich sehr bunt und sehr breit. Man kann zum einen der Frage nachgehen, was passiert im psychischen System des Menschen, wenn man zuhört? Wo im Gehirn wird was wie verarbeitet? Welche Eindrücke bildet sich der Zuhörer von dem Sprecher, von der Sprecherin? Wie werden Informationen sortiert, zusammengestellt, aber auch ignoriert und verdrängt? Ein anderer Bereich beim Zuhörforschung ist die sogenannte interpersonale Kommunikation. Also was macht es mit den Gefühlen, mit den Einstellungen, mit der Motivation von Menschen, wenn man als Sprecher, als Sprecherin auf eine bestimmte Art und Weise mit diesen Personen umgeht? Also ein Beispiel könnte sein, wie erreichen wir die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Patienten, Patientinnen und deren Angehörigen, wenn wir als Ärzte, als Ärztinnen Gespräche darüber führen, wie eine Behandlung anzulegen ist. Da kann man ziemlich gut daneben liegen oder man kann auch auf der Basis von Forschungsergebnissen schauen, wie man das so gut macht, dass man eben diese Kooperation für alle bestmöglich erreicht.
Kann man den Menschen zu guten Zuhörerinnen und Zuhörern ausbilden?
Das kann man auf jeden Fall. Ich benutze unterschiedliche geistige, kognitive Fähigkeiten, um eben das Zuhören so zu gestalten, dass es zur Situation passt. Das kann man lernen, das muss man lernen. Man muss zum Beispiel auch lernen, dass man selber erstmal in der Befindlichkeit sein muss, um zuhören zu können. Ich kann nicht in jedem erdenklichen Zustand zuhören. Wenn ich selber den Stress fühle, wenn ich selber dann dran denke, was ich heute noch alles tun muss, dann kann ich halt dem anderen oder der anderen einfach nicht zuhören. Man muss Emotionsregulation lernen, weil manchmal regt es einen ja auch auf, was man hört, um sich dann eben klar zu machen, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Emotionen. Lerne, die zurückzustellen. Das sind ganz viele Facetten, die man lebenslang lernt und lernen muss. Sonst macht man es halt einfach irgendwie.
Sagt die Zuhörforscherin Professor Margarete Imhof. Und wir wollen das Ganze noch etwas weiter vertiefen. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Dagmar Röhrlich. Sie hat vor kurzem einen internationalen Kongress über das Zuhören an der Uni Mainz besucht, wo sich WissenschaftlerInnen gegenseitig zugehört und über ihre Forschungsergebnisse ausgetauscht haben. Dort ging es auch um die Kunst des Zuhörens und die Folgen des Nichtzuhörens. Wir haben es eben im Gespräch mit Professor Margarete Imhof schon gehört, dass das Zuhören eine der ersten Voraussetzungen ist, um miteinander in Kontakt zu kommen. Hören und Zuhören sind also ganz essentiell und doch ist gutes Zuhören zu schwierig. Warum?
Also ein Teil dieses Problems beim Zuhören ist, dass wir eine Idee haben müssen, was kommt denn jetzt als nächstes, welches Wort folgt. Denn sonst können wir das Gehörte gar nicht schnell genug verarbeiten. Deshalb sind wir auch verwirrt, wenn eine Uhr plötzlich das Thema wechselt. Und diese Erwartungen, die wir haben, was als nächstes kommt, das muss aber jetzt gar nicht mit dem übereinstimmen, was jetzt mein Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte, dem ich zuhöre, mir mitteilen will. Ich kann einfach ihn völlig fehlinterpretieren. Ein anderer Faktor ist, dass ich meinem Gegenüber die Sicherheit geben muss, dass ich überhaupt hören will, was er mir sagt. Und wenn ich jetzt wirklich zuhöre, das sagt der Kommunikationsforscher Richard Halley, ethisch zuhören nennt er das, dann geben wir dem anderen das Gefühl, dass wir an ihm wirklich interessiert sind, durch unsere Haltung, durch die Gesten, auch durch Nachfragen, um eben zu verhindern, dass ich etwas völlig anderes denke, als er mit dem Wort verbindet. Und wir lassen uns auf unseren Gegenüber ein, wenn wir ethisch zuhören, verlassen sozusagen unsere Komfortzone. Das erläutert Richard Halley von der Weber State University in Utah.
I'm teaching a listening class Ich unterrichte einen Kurs über Zuhören und viele meiner Studierenden wollen Sozialarbeiter werden. Sie gehören jedoch der Mittelschicht an. Also habe ich ihnen die Aufgabe gegeben, mit dem Bus in die Stadt zu fahren und sich mit den Leuten zu unterhalten, sie von ihren Erfahrungen erzählen zu lassen. Die Studierenden sollten Erfahrungen sammeln, worüber sich die Menschen Sorgen machen, damit sie als Sozialarbeiter eine bessere Chance haben, zu verstehen, was ihr Gegenüber wirklich auszudrücken versucht.
Also ethisches Zuhören ist eine Kunst. Und die Hohe Schule, die habe die Richterin Rosemarie Aquilina vorgeführt, beschreibt Richard Helly. Das war die Richterin in dem Missbrauchsprozess gegen den ehemaligen Arzt des amerikanischen Turnverbands, Larry Nassar. Und die hat trotz laufender Fernsehkameras den 90 Zeuginnen immer das Gefühl gegeben, dass sie sicher sind. Ich höre euch zu, hat sie denen immer wieder gesagt, den Zeuginnen. Hat sie ermutigt, hat gespiegelt, was sie gesagt haben. Und so bekam sie dann die notwendige Sicherheit.
Zuhören, sich auf das Gegenüber einlassen, das scheint aber nicht gerade dem schnelllebigen Zeitgeist zu entsprechen. Wir unterbrechen ja ganz oft oder andere unterbrechen uns. Zuhören ist nicht so als Kunst gefragt.
Nein, gar nicht. Die wissenschaftliche Literatur, aber auch wenn man so Trainingsseminare bei Firmen nimmt, da geht es immer ums Sprechen. Das steht im Zentrum. Kommunikation ist da so etwas wie eine Einbahnstraße. Du hast gefälligst mir zuzuhören, was ich dir Tolles erzählen will. Und Jim McNamara, der ist Kommunikationsforscher an der University of Sydney, der hat sich vor allen Dingen mit der Bedeutung des Zuhörens in Organisationen beschäftigt und er hat ganz Erstaunliches dabei herausgefunden. Also dass dieser Rückkanal, diese Interaktion, dass ich auch zuhöre, was der andere mir mitteilen will, dass das erst ganz langsam entsteht und sich erst ganz langsam durchsetzt.
Mangelndes Zuhören verursacht Verluste. Untersuchungen zeigen, dass all diese zunehmenden Krisen, Rufschädigungen, sozialen Ungerechtigkeiten und sogar der Vertrauensverlust in unseren Gesellschaften auf mangelndes Zuhören zurückgeführt werden können.
Die Beispiele, die er da angeführt hat, die waren wirklich beeindruckend, unter anderem den Brexit. 2015 und 2016, da sind plötzlich die Eingaben und Bürgerbeschwerden bei dem britischen staatlichen Gesundheitssystem NHS regelrecht explodiert. Und ausgedruckt wären das viele Millionen Seiten gewesen, die da zusammengekommen sind. Und die hat man offensichtlich nicht analysiert.
Das Problem war, dass die Regierung nicht darauf vorbereitet war. Die Mitarbeiter hatten keine Software und man kann nicht 127.400 Eingaben manuell auswerten. Also taten sie es nicht. Sie zogen ein paar heraus und schrieben damit einen Bericht an den Minister. Mein Forschungsteam hat eine Software für maschinelles Lernen zur Textanalyse eingesetzt. Das Ergebnis? Die Regierung hätte das Brexit-Referendum nie durchgeführt, wenn sie diese Eingaben analysiert und den Bürgern zugehört hätte.
Aber so wusste natürlich die Cameron-Regierung nicht, dass da in der Bevölkerung sich eine ganz ungute Mischung zusammengebraut hatte, eine Menge an Falschinformationen kursierten, etwa dass die Menschen, die aus der EU ins Land kamen, nur deshalb kämen, um halt das britische Gesundheitssystem auszubeuten. Ja, und das ging dann gründlich daneben, jedenfalls aus der Sicht der Cameron-Regierung, das Brexit-Referendum.
Ja, und das Ergebnis kennen wir, die Folgen davon. Wenn man jetzt von diesen großen Zusammenhängen einmal auf das tägliche Klein-Klein schaut, und da haben wir ja oft den Eindruck, dass uns nicht zugehört wird, sei es jetzt in einem Team oder auch beim Arztbesuch. Nun scheint es ja manchmal durchaus so, als ob die Kunst des Zuhörens bei Ärzten im Allgemeinen nicht so sehr verbreitet ist. Studien zufolge wird man zum Beispiel spätestens nach 30 Sekunden unterbrochen und der nicht mehr genannte Aspekt, der hätte ja vielleicht die Diagnose verändert.
Ja, auch das war Thema auf der Konferenz. Jory Loubert arbeitet am Zentrum für Herzerkrankungen an der University of Washington in Seattle als Programmkoordinatorin. Und sie ist unter anderem jemand, der Zuhören lehrt. Zuhören, sagt sie, ist kein Pflichtkurs, den man jetzt belegen muss als Medizinstudent. Und in der Hektik des Alltags neigen Ärzte halt dazu, sobald sie das Gefühl haben, ah, das ist jetzt das und das, das Gespräch abzubrechen und sozusagen direkt etwas gegen die Ursachen der Beschwerden zu verschreiben.
Sie wissen, was notwendig ist, wenn wir ihnen beispielsweise von einer Arrhythmie erzählen. Sie hören nicht zu, sondern füllen bereits die Frage für uns aus, weil sie bereits wissen, was als nächstes kommt. Jedenfalls denken sie das.
Das ist ja auch genau das, was Professor Imhof im Interview gesagt hat, nämlich, dass wir oft von ganz falschen Annahmen ausgehen und glauben, das Gesagte schon zu kennen bzw. verstanden zu haben. Wenn wir nicht nachhaken oder rekapitulieren, was bei uns angekommen ist, steigt ja demnach die Fehlerquote. Wurden bei der Tagung denn auch Lösungsstrategien vorgestellt, wie zum Beispiel durch besseres Zuhören die medizinische Ausbildung oder auch medizinische Abläufe im Krankenhausalltag optimiert werden können?
Auch da hat Laurie Joubert von einem sehr interessanten Projekt berichtet. Sie hat herausgefunden, dass Teambesprechungen, das dann ganz zentral ist, dass einer der Anwesenden sich zurücknimmt, dass er Fragen stellt, moderiert, nochmal zusammenfasst, was eben gesagt worden ist, einfach hervorhebt, was er glaubt, was wichtig ist und dann dabei nachfragt, ob das wirklich das Wichtige ist und so andere Personen verstärkt und das Team zusammenhält und weiterbringt. Das hat sie dann Trampolin-Listening, Trampolin-Zuhören genannt. Und an dem Institut, an dem sie arbeitet, versucht der Chef der Herzchirurgie sein Team durch solche Strategien zu verbessern, dass die Leute besser zuhören, sozusagen die medizinische Ausbildung zu ergänzen um die Kunst des Zuhörens.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich, für diese Einblicke in die Zuhörforschung. Und um die Praxis des Zuhörens noch etwas weiter zu vertiefen, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es nun in den Hamburger Untergrund. Magdalena Neubig nimmt uns mit in eine Oase des Zuhörens.
Mitten auf dem Bahnsteig der Hamburger U-Bahn-Haltestelle Emilienstraße steht ein kleiner Kiosk. Rechteckig, große Fenster, darunter hellgrüne Fliesen. Auf einem Plakat, das daran klebt, steht in großen Buchstaben: Ich höre Ihnen zu, jetzt gleich oder ein anderes Mal. Der Kiosk ist nämlich kein gewöhnlicher Kiosk, sondern Deutschlands erster Zuhörkiosk. Die Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren, sind ganz Ohr, erzählt Katharina McLean.
Wir sind die spontane Gelegenheit, sich auszutauschen.
Katharina McLean ist eine von fast 40 Ehrenamtlichen, die sich montags bis freitags zwischen 12 und 18 Uhr abwechselnd in den Kiosk setzen und den Menschen zuhören, die dort vorbeikommen.
Also eigentlich ist es gar nicht so, dass wir den Kiosk geschaffen haben, sondern der Kiosk hat sich selbst geschaffen.
Drehbuchautor Christoph Busch hatte den Kiosk Ende 2017 ursprünglich als Schreibstube gemietet. Nebenbei wollte er Geschichten von den umherlaufenden Menschen am Bahnsteig einsammeln und hängte schon damals ein Schild ins Fenster, dass er kostenlos zuhören würde. Schnell hatte er aber keine Zeit mehr zum Schreiben, sondern hörte nur noch zu. Stück für Stück kamen deshalb andere ehrenamtliche Helfer dazu, um den vielen Kioskbesuchern jeglichen Alters ein Angebot machen zu können.
Es ist wirklich wild gemischt, von jugendlichem Liebeskummer bis zu Hochalter Langeweile, sage ich mal, weil einem irgendwie die Sozialpartner weggestorben sind.
Es gibt sogar Stammkunden, die regelmäßig vorbeischauen. Die meisten entscheiden sich allerdings spontan, erzählt Katharina McLean.
Es gibt tatsächlich auch diese ganz tollen Momente, wo jemand in der Bahn sitzt und sieht, in der nächsten Station aussteigt, zurückfährt und reinkommt auf den Schnack.
Einige Menschen erzählen traurige Geschichten, einige glückliche. Andere glauben, dass sie eigentlich gar nichts zu sagen haben und dann kommen sie doch ins Reden. Falls die Zuhörenden das Gefühl bekommen, dass jemand professionelle Unterstützung braucht, haben sie eine Liste mit Telefonnummern von Hilfsorganisationen in der Nachbarschaft parat. Schließlich ist der Zuhörkiosk kein therapeutisches Angebot und die Ehrenamtlichen sind nicht speziell fürs Zuhören ausgebildet. Meistens wünschten sich die Menschen aber einfach nur ein offenes Ohr. Diese Erfahrung hat zumindest Leonie Seige gemacht.
Ich merke, dass es total vielen Menschen einfach gut tut, dass ihnen zugehört wird. Also dass hier auch ein Ort ist, in dem es eben darum geht, nur zu erzählen. Und die Lösung nicht das A und O ist, sondern dass einfach mal jemand da ist, der sich die Zeit nimmt und wirklich ja, mit ganz viel Aufmerksamkeit zuhört. Ja, das ist eigentlich schon das, was irgendwie heilsam ist.
Leonie Seige arbeitet hauptberuflich als Personalerin in einem Start-up. Weil sie dort ziemlich eingespannt ist, ist sie relativ selten im Zuhörkiosk. Die Begegnungen, die sie dort hat, prägen sie dennoch.
Man lernt einfach Menschen kennen, die ich sonst nie begegnen würde. Also es ist irgendwie Horizonterweiterung, aber auch ein Perspektivwechsel, den man immer wieder einnimmt. Und ich finde, man gewinnt auch ein hohes Maß an Objektivität, weil man einfach so viele Geschichten eben kennenlernt und lernt, weniger zu verurteilen.
Auch Katharina McLean nimmt viel vom Zuhören mit.
Mit jeder Geschichte, die ich erzählt bekomme, erfahre ich ein bisschen mehr über eine Welt, von der ich ohne die Geschichte nie erfahren hätte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Alle ungelebten Leben, die stolpern hier rein. Und ich lerne wahnsinnig viel von jedem einzelnen Gespräch.
Es ist ein niedrigschwelliges Angebot für alle, die ein offenes Ohr brauchen. Die Zuhörenden selbst sollten neugierig und offen sein für das, was erzählt wird, findet Leonie Seige. Der andere steht im Fokus, nicht man selbst.
Ja, also dass der Zuhörer oder die Zuhörerin auch das Gefühl bekommt, dass es ein gegenseitiger Mehrwert ist, ne? Also so im Sinne von, auch ich freue mich total, dass du da bist.
Im besten Fall könne das nicht nur auf individueller, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene das gegenseitige Verständnis stärken.
Je besser ich zuhöre, desto höher ist auch die Chance, dass ich den anderen wirklich verstehen kann. Und gerade wenn wir zum Beispiel gesellschaftliche Veränderungen wollen, dann passiert es ja oft, dass auch ein Graben entsteht. Und ich glaube, man muss immer diese Brücke schaffen. Und da ist das Zuhören ganz wichtig, auch die andere Perspektive einzunehmen, zu verstehen, was ist denn da und wo finden wir vielleicht irgendwie einen Kompromiss.
Katharina McLean ist ebenfalls überzeugt, dass Zuhören auch außerhalb des U-Bahn-Kiosks wichtig ist, damit wir im Gespräch bleiben und nicht in unseren Filterblasen vereinsamen.
Im Zuhören steckt ja auch immer das Anerkennen, dass man noch nicht alles weiß und noch nicht alles kann.
Zuhören kann also den persönlichen Horizont weiten. Und aufmerksame Zuhörer sind gefragt. Im Hamburger Osten gibt es inzwischen einen zweiten Zuhörkiosk. Auch in Berlin und München haben neuerdings Zuhörräume eröffnet. Und in der Schweiz hat ein Wirt anstelle eines klassischen Stammtisches jetzt einen Zuhörtisch aufgemacht. Der Sprechende mag ein Narr sein. Hauptsache, der Zuhörer ist weise, soll Laoze einmal gesagt haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.